oder es kommt nicht zu einer vollständigen Sicherheit. Also es geht weniger um ein Alles- oder Nichts-Problem, sondern um weniger von dem.
Hallo und herzlich willkommen beim Edufunk. Ich bin Anna.
Und ich bin Christian. Hi, schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
Christian, heute haben wir ein super spannendes Thema. Magst es du verkünden?
Ja, wir unterhalten uns heute über Lern- und Entwicklungsstörungen. Also ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema, das uns tagtäglich irgendwie immer begleitet.
Und dazu begrüßen wir heute Karin Landal und Martin Schöffel. Schön, dass ihr heute bei uns seid.
Hi, ihr beiden.
Hallo Karin, hallo Martin, schön, dass ihr heute bei uns seid. Könnt ihr euch bitte kurz bei unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen?
Ja, mein Name ist Karin Landal, ich arbeite an der Universität Graz, bin Professorin für Entwicklungspsychologie und beschäftige mich in meiner Forschung mit Grundlagen des Lesen-Lernens und Rechnen-Lernens, also welche Voraussetzungen brauchen Kinder in der Schule, um diese Basiskompetenzen schulischen Lernens gut erwerben zu können, und warum funktioniert es bei manchen Kindern nicht so gut.
Mein Name ist Martin Schöffel, ich bin Forscher und Lehrer an der Pädagogischen Hochschule in Oberösterreich und an der Uni Linz tätig. Ähnlicher Schwerpunkt, nämlich Lernen und Lernstörungen. Unterrichten tue ich Primarstufendidaktik, aber auch Psychologie, das heißt Sonderpädagogik, inklusive Pädagogik, und ich interessiere mich auch für den Übergang von Elementarstufe in die Primarstufe. Gleichzeitig haben wir Projekte mit Erwachsenen, Legasthenikern, um zu lernen. Rückblickend, wie haben es denn manche geschafft und manche dann doch nicht so gut? Was sind Entwicklungsverläufe?
Super, also schön, und erst einmal vielen Dank, dass ihr euch heute Zeit genommen habt. Jetzt haben wir ja heute zum Thema, oder heute haben wir das Thema Lern- und Entwicklungsstörungen. So, ihr beiden, könnt ihr uns ganz kurz vielleicht in verständlichen Worten erklären, ja, verständliche Worte, welche verschiedenen Arten von Lern- und Entwicklungsstörungen denn überhaupt existieren und wie die sich voneinander unterscheiden?
Da streiten inzwischen die Diagnostiker. Die einfache Differenzierung, also was ist damit gemeint, wenn sozusagen zentrale Kompetenzen schulischen Lernens beeinträchtigt sind und das Lernen in der Schule dann unerwartet schwierig ist für bestimmte Kinder. Und im Wesentlichen unterscheiden wir da die Lese- und Rechtschreibschwäche, also eine Lernstörung, die hauptsächlich die schriftsprachlichen Leistungen betrifft, ist auch unter dem Begriff der Legasthenie immer noch weit verbreitet, auch wenn dieser Begriff inzwischen etwas überladen ist in manchen Dingen, beziehungsweise oft spricht man auch von der Dyslexie, meint dasselbe, sowohl Legasthenie als auch Dyslexie sind wörtlich übersetzt nichts anderes als andere Bezeichnungen für Lese- und oder Rechtschreibschwäche.
Okay.
Die zweite zentrale Lernstörung ist dann die Rechenschwäche oder Dyskalkulie. Wenn es vorwiegend die Rechenleistungen betroffen sind, dann spricht man von einer Rechenschwäche oder Rechenstörung.
Also, vielleicht sollte man da noch ergänzen, Ihr Begriff war Lern- und Entwicklungsstörungen, das sollte man vielleicht auseinanderhalten. Entwicklungsstörungen, das ist der Überbegriff, Lernstörung darunter zu finden. Und der aktuellsten Klassifikation von Störungen, den ICD-11, findet man jetzt das, wie von der Professor Landau genannten Lernstörungen, unter dem Bereich der neuronalen Entwicklungsstörungen. Andere Entwicklungsstörungen wären das Sprechen, Sprachentwicklung betreffen, die Motorik, aber auch sowas wie sozial-kommunikative Entwicklungen, wenn es nicht so gut geht, besser bekannt unter dem Namen Autismus-Spektrum-Störungen. Mhm. Also die Lernen ist ein Bereich, und wenn wir jetzt wahrscheinlich in der nächsten Zeit von Schwierigkeiten in der Entwicklung reden, fokussieren wir uns aufs Lesen, Schreiben und Rechnen, nämlich an.
Mhm. Genau, ja. Was genau bedeuten denn jetzt diese Schwierigkeiten bei Schülerinnen und bei Schülern, und warum ist es so wichtig, darüber Bescheid zu wissen?
Die Kinder haben in sehr zentralen Kompetenzen schulischen Lernens, also wirklich in den Basiskompetenzen. Warum geht man in die Volksschule, wenn man lesen, schreiben und rechnen und lernen möchte oder soll? Und genau in diesen zentralen Kompetenzen kommt es dann zu Schwierigkeiten, die bei manchen Kindern völlig unerwartet sind. Zum einen ist sozusagen das Unerwartete, dass plötzlich Dinge schwierig sind, die im Kindergarten vielleicht alles noch problemlos waren im Entwicklungsverlauf, im Lernen, machen die Kinder jetzt die Erfahrung, dass sozusagen das mit der Schule schwierig ist, dass man sich da anstrengen muss, dass man da auch viele Misserfolgserlebnisse hat. Das ist das, was von Anfang an Schule auch auffangen sollte, auch solche Kinder, die von Anfang an andere Lehrwege haben, motiviert zu halten, damit sie mit Spaß am Lernen dranbleiben. Das ist die erste Herausforderung. Und die zentrale Herausforderung ist, obwohl diese Dinge schwierig sind, lesen, schreiben, rechnen, sollten tunlichst alle Kinder bis zu einem bestimmten Niveau sich aneignen, einfach um im Lernen nicht eingeschränkt zu sein.
An dem Punkt könnten wir vielleicht noch mal spezifizieren, um was denn eigentlich geht für Schwierigkeiten, wo man in den letzten, im letzten Jahrzehnt vielleicht noch gemeint hat, es sind ganz viele verschiedene bunte Bereiche der Wahrnehmung und so weiter, haben wir das jetzt weitgehend eingegrenzt, beispielsweise beim Lesen auf was überbleibt, ist eine geringere Leseflüssigkeit, also und Genauigkeit in guter Balance zu halten, ist schwierig. Sie sind einfach langsamer beim Lesen, was sich auswirkt. Und beim Schreiben passieren mehr Rechtschreibfehler. Im Aufbau dauert es länger, bis das Sicherheit in der Rechtschreibung gegeben ist. Oder es kommt nicht zu einer vollständigen Sicherheit. Also es geht weniger um ein Alles-oder-Nichts-Problem, sondern um weniger von dem. Im Rechnen genau das Gleiche. Es betrifft die Grundrechenarten. Also plus minus geteilt, wo es schwer erworben wird und was auffällt im Unterricht zu Hause den Eltern, die sich fragen, ja, warum geht denn das so schleppend, obwohl es doch so einfach wäre, obwohl andere Bereiche vielleicht besser gehen.
Ja, du, sag ich mal, welche Hindernisse könnten denn jetzt Schüler und Schülerinnen mit eben solchen Lernschwierigkeiten in der Schule und auch in ihrem späteren Leben eigentlich denn so erfahren?
Da kann man vielleicht ganz gut anknüpfen an das, was der Martin gerade gesagt hat, dass die Kinder nur langsam lesen. Das ist vielleicht ganz wichtig, darauf hinzuweisen, wie zentral Leseflüssigkeit in unserem Alltag ist.
Lesen.
Und dass die nicht ein bisschen langsamer lesen, sondern massiv langsamer lesen. Das ist in der Volksschule sozusagen dann hauptsächlich nicht, da geht es ums Lesen üben und Lesen lernen. Warum lernen wir Lesen? Weil wir natürlich Lesen zur Informationsgewinnung nutzen.
Mich würde interessieren an dieser Stelle, gibt es auch irgendwie Erhebungen, wie viele Kinder mehr oder weniger durchrutschen durch dieses System Schule, bei denen diese Schwierigkeiten nicht so auffallen oder wo einfach nichts getan wird in die Richtung, um diese Kinder zu fördern? Gibt es da Erhebungen?
Es gibt allgemeine Prävalenzerhebungen, wie häufig die Beeinträchtigungen in der Gesamtpopulation auftreten. Da kann man eigentlich bei Lernstörungen des schriftsprachigen Leistungen und der Rechenleistungen ist das relativ vergleichbar, etwa 4-6% der Kinder in den Schulen haben die eine, die andere oder vielleicht auch beide Beeinträchtigungen. Die treten auch relativ häufig gemeinsam auf. Wenn man sich das statistisch unterrechnet, dann sind das pro Schulklasse etwa 1-2 Kinder. Das heißt auch, dass jede Lehrperson früher oder später mit dieser Beeinträchtigung zu tun bekommen. Und auch im Erwachsenenalter sind die Prävalenzraten nicht wesentlich anders. Das hat dann, glaube ich, mit der Diagnosehäufigkeit nur bedingt etwas zu tun, wo so aufwendig Störung erkannt wird.
Das heißt,
denkt, dass man dann 2 Wochen Fördermaßnahmen setzt, 2 Monate Fördermaßnahmen setzt und damit ist das Thema erledigt, sondern gerade diese Kinder brauchen in ihrem Lernweg dann dauerhafte Unterstützung und Betreuung und sind doch in
der. Da habe ich eine theoretische und praktische Ergänzung dazu. Die Theorie sagt ja, Kinder, die mit 7 Jahren, wo in der ersten Klasse ist das Wortlesen präsent, sollte so sein, das Wortlesen im Alter von 7 Jahren präsentiert den späteren Einkommens- und Berufsabschluss. Also man kann schon relativ früh sagen, das Lesen hat dann Auswirkungen auf, wie werde ich später arbeiten, was verdiene ich. Das ist die Theorie, das ist geduldig. Wenn ich mir die Erwachsenen Legastheniker anschaue, die wir in der letzten Zeit untersuchen, sehen und interviewen durften, sieht man, dass bei vielen, auch den Studierenden mit LAS, weil du gesagt hast, Anna, wie viele rutschen durch? Es ist nicht mehr die Frage des Durchrutschens, sondern was kann deswegen nicht gemacht werden. Bildungsweg Abzweigungen, manche Abbrüche und Wiedereinstiege, viele davon haben das Studium gewechselt, genau deswegen, weil sie Prüfungen schriftlich nicht geschafft haben und haben Studium ein anderes gewählt, wo es vielleicht besser möglich geht. Also es hat Auswirkungen sogar bei Menschen mit guten intellektuellen Ausstattungen, mit guter Unterstützung, also auch bei besten Rundumbedingungen kann sein, dass das Leben anders verläuft, nur unter Anführungsstrichen wegen geringerer Leseflüssigkeit.
Gibt es denn nun von eurer Seite praktische Ratschläge, wie jetzt Schulen oder auch Lehrer und Lehrerinnen Schülern und Schülerinnen mit diesen Herausforderungen am besten helfen können?
Darf ich was sagen dazu?
Gerne.
Wir sind uns noch nicht ganz einig. Es gibt ein paar Punkte. Nummer eins ist Aufklärung des, was über jeder Intervention steht. Aufklärung von Schule, Eltern und dem Kind selber. Um was geht es beim Kind? Was ist das, was das schwierig macht? Ist das das ganze Kind, was komisch ist? Oder ist es ein Teilbereich, der schwieriger ist, der mit viel Kompensation mühselig verbessert werden kann? Nummer zwei, die Eltern, die die zentrale Rolle haben, das Kind zu unterstützen dabei und das Kind auf keinen Fall abzuwerten oder mehr Druck zu reagieren.
Ganz also wichtig.
Geduldige, langsame und langwierige Dranbleiben ist, glaube ich, die Hauptaufgabe der Eltern und Schule, das Erkennen und das Fördern, das Individualisieren. Ich denke, wir haben da schon ganz, ganz gute Ansätze mit Leitbildern. Wir versuchen, Schulen Leitbildern an die Hand zu geben, wo sie für jeden Schulstandort sagen, wie gehen wir denn als Schule um mit dem Thema LRS, ob das jetzt für Leserechtschreibschwierigkeiten beispielsweise, also was bieten wir an, um dieses Thema zu erkennen, welche Fördermaßnahmen haben wir, welche Empfehlungen geben wir aus, wie gehen wir etwa mit Benotung. Also je transparenter das Thema wird, desto öffentlicher, desto leichter haben es Eltern, Familien und die ganze Schule mit dem Thema umzugehen. Das ist das eine, bevor wir dann erst im nächsten Schritt an das Kind herangehen und sagen, was können wir denn am Kind selber fördern? Was sind denn evidenzbasierte sinnvolle Maßnahmen? Das ist die Karin eindeutig die Expertin, die ja auch ganz federführend dazu beigetragen hat, dass wir solche Komponenten wissen haben.
So, ich würde an der Stelle mal kurz zwischengrätschen. Jetzt mal ganz konkreter Fall. Ich bin ja Deutschlehrer und habe jetzt aktuell in dem Schuljahr eine 5. Klasse. Wir werden nächste Woche die erste Schulaufgabe schreiben. Es ist eine Erlebniserzählung. Und da sind auch ein paar Legastheniker bei mir in der Klasse. Unterschiedlich ausgeprägt. Wie kann ich denn jetzt konkret diesen Schülerinnen, weil Mädchenrealschule bei mir, wie kann ich denn denen jetzt gezielt helfen, dass ich denen noch irgendwie einfach zusätzliche Hilfestellung geben kann? Was würde sich da anbieten?
Rückblickend sagen die Erwachsenen, Studierenden, die viele Jahre hinter sich haben mit dem Thema Schule, was ihnen am meisten geholfen hat, war mehr Zeit zur Verfügung. Und je jünger die Schüler, Kürzung des Textes. Also es ist weniger zu schreiben, damit ich mich auf das konzentrieren kann, was ich leiste, und nicht den Stress so viel zu leisten. Also Zeit scheint auch Kriterium zu sein. Je weiter in der Schulkarriere, desto eher auch technische Hilfsmittel, wie der Computer oder ein Diktiergerät mit Rechtschreibprüfung und eine Berücksichtigung der Schule, dass das Rechtschreiben nicht das Allerwichtigste ist, sodass ich mich auch auf den narrativen Teil des Textes konzentrieren kann. Also den Stress reduzieren, weg von dem, die Rechtschreibung ist das Allerwichtigste.
Okay.
Systematischer Rechtschreibunterricht. Das ist, glaube ich, etwas, was im deutschsprachigen Schulsystem oft ein bisschen auch schwierig ist, in diesem Übergang von Primarstufe zu Sekundarstufe. Also die Idee ist, das Rechtschreiben lernt man in der Volksschule und dann schreibt man sozusagen Sätze und kann das alles. Das stimmt natürlich überhaupt nicht und je systematisch und gerade sozusagen bei Kindern, die aus der Grundschule diese Fähigkeiten noch nicht mitbringen, noch nicht hinreichend mitbringen, ist es dann ganz wichtig, sozusagen ganz basal das Rechtschreibsystem transparent zu machen für diese Kinder. Vorne auf die Lautstruktur der Rechtschreibung, welche Buchstaben bilden welche Laute ab. Und Regelmäßigkeiten gibt es da und vor allen Dingen, welche Regelmäßigkeiten gibt es auf der Wortbildung, also auf der morphologischen Ebene? Warum habe ich bestimmte Wortbausteine immer gleich und sind etwa erst? Also, da gibt es ja echte Förderprogramme, die auch wissenschaftlich evaluiert sind, die besonders für Kinder mit LRS gut geeignet sind und gerade bei der Rechtschreibleistung sind die Fördererfolge recht gut, wenn man es richtig und konsequent angeht.
Mich würde interessieren, wenn ich jetzt als Elternteil merke, dass mein Kind also Lernschwierigkeiten hat und es wahrscheinlich schon beeintritt in die erste Klasse. Was sind jetzt die Schritte? Was kann ich machen, um mein Kind optimal zu fördern? Wie ist da der Weg?
Ich glaube, genau das hat die Karin gerade beantwortet. Der systematische Aufbau sowohl im Lesen als auch im Schreiben, der Rechtschreibung, im Rechnen hilft. Das ist die beste Prävention von Anfang an, von der ersten Schulstunde an. Das Wissen darüber, dass es langwierig ist, dass es kleinschrittig ist. Sind wir wieder bei den Komponenten der Mathematik, die entgegen dem ist, was in der Schule herrscht, nämlich der Gleichklang für alle oder Gleichschrittigkeit, was nicht gelingen kann. Also die Differenzierung, glaube ich, ist das Wichtigste und das beginnt bei dem Dreieck Schule, Eltern aus und Behörde, die das vorgibt oder zu.
Der erste Schritt ist das Gespräch mit der Lehrkraft. Eltern auffällt. Also das ist natürlich die Trias, die erst einmal funktionieren muss, Eltern, Schule und Kind. Die da betroffen sind, die zusammenarbeiten. Wenn dann sozusagen auch die Lehrkraft schon sagt, da braucht es breitere Unterstützung, dann gibt es regionale Unterschiede, gibt es verschiedene Unterstützungsmaßnahmen. Eine Ansprechstelle ist sicher immer die Schulpsychologie und die sozusagen zwar unterbesetzt ist, aber grundsätzlich mit den Themen viel befasst ist.
Ja.
Eine Warteliste, das ist natürlich gerade bei Kindern unglücklich, weil da relativ schnell reagiert werden sollte, wenn es Probleme gibt. Und ansonsten gibt es regional recht unterschiedliche Unterstützungsmaßnahmen, die man dann vielleicht auch noch beiziehen kann. Da spielt dann offen wirklich die Schule eigentlich die zentrale Rolle, da Wissen darüber zu haben, was da möglich ist.
Mhm. Und inwiefern können da jetzt auch digitale Medien unterstützend wirken bei dem ganzen Prozess?
So wie du das sagst, unterstützend. Manpower bleibt das Wichtigste. Es braucht jemanden nicht nur, der motiviert, sondern instruiert und die Rollen verteilt. Wie viel passiert zu Hause, was passiert in der Schule, welche Sprachkompetenzen haben wir zu Hause, wer kann denn geduldig genug unterstützen und das auch sprachlich kompetent und was bleibt das in der Schule. Oftmals sind digitale Medien der einzige Weg, bereits frustrierten Kinder und Jugendliche überhaupt wieder ins Tun zu bringen. Das ist, glaube ich, der wichtigste Wert. Der zweite, dass man Video bzw. Bild und Ton native Deutsch eingesprochen haben, was ein Vorteil ist. Und eine motivierende Umgebung. Wo ersetzen wir ein digitales Tool, das Lesen und Schreiben lernen, die Didaktik durch die Pädagoginnen auf keinen Fall.
Gerade für die Eltern können vielleicht digitale Programme auch entlastend sein, wenn es uns wiederholende und geduldige Üben gibt. Der Computer sagt nie, jetzt hast du es schon wieder falsch gemacht, das konntest du nicht machen. Sondern sagt geduldig dann den einen oder anderen Ton zurück und gibt dem Kind ohne irgendwelche emotionale Bewertungen Rückmeldung, ob es am richtigen Weg ist oder nicht. Moderne Lernprogramme sind auch meistens adaptiv, also können sozusagen relativ schnell die Lernschwierigkeit des Programms anpassen an den aktuellen Entwicklungsstand des Kindes. Das sind natürlich alles Dinge, die für Eltern, die erstens meistens keine pädagogische Ausbildung haben, sondern eben unterstützend fürs Kind da sein möchten, und die zum anderen sich größte Sorgen machen.
Wenn ich jetzt schon mal zwei Spezialisten da habe, ich möchte euch gerne mal eine Frage stellen. Ich habe im vergangenen Schuljahr eine Schülerin mit Legasthenie gehabt und da war es ganz einfach so, Texte, auch kürzere Texte, konnte diese Schülerin nur sehr, sehr schwer verstehen. Wenn es dann ums Formulieren geht, war noch Luft nach oben. So, jetzt habe ich dieser Schülerin empfohlen, die soll doch mal KI nutzen. Da gibt es so ein Programm, DeepL, und da kann man jetzt neuerdings auch seinen Text auf Deutsch eingeben und der hat ihr das dann verbessert. Das heißt, das, was sie denkt, was richtig ist, hat dieses Programm verbessert. Haltet ihr das für eine gute Möglichkeit, Schülerinnen mit diesen Bedürfnissen zu helfen oder gäbe es da was Besseres?
Also ich finde es eine sehr gute Unterstützungsmaßnahme. Natürlich müssen wir auch AI-Instrumente in Zukunft nutzen, was sozusagen Formulierungen betrifft oder was auch die Einschränkung mit den Rechtsschreibleistungen betrifft, werden auch viele Dinge entlastend sein, mit denen sich Schülerinnen und Schüler derzeit noch herumschlagen müssen. Mhm. Das ist grundsätzlich einen sehr guten Ansatz. Und wie man das wirklich angeht, finde ich, das ist eine sehr gute Maßnahme.
Okay.
Ein Punkt wäre vielleicht noch, dass klar sein muss, was habe ich gemacht, was hat gemacht, dass das gekennzeichnet wird, Nummer eins. Und Nummer zwei, dass man der Schülerin, dem Schüler auch immer wieder zutraut, liest er das nochmal selber, macht das für dich Sinn, ist das so, wie du das ausdrücken würdest? Kommt das überhaupt dem nahe? Denn das eigene Schrift, die Schrifterfahrung und das Schriftgefühl nicht ganz außen vor zu lassen, produziert und fertig, ist immer noch zu wenig.
Wir kommen schon zur letzten Frage, und zwar, welche Schritte können unternommen werden, um das Bewusstsein für diese Themen zu erhöhen und inklusive Bildung in Schulen zu fördern?
Ich denke, die wichtigsten Sachen schon passiert, nämlich Fortbildung, auch auf, nicht nur im Schulwesen, sondern auch über die Schule hinweg. Die, das, was wir an Informationen in allen Medien haben über das Thema Lernstörungen, dass dieser Begriff nicht mehr so tabuisiert ist, was, glaube ich, schon gegeben ist. Nummer eins und Nummer zwei ist Fortbildung für unsere Pädagoginnen und Pädagogen, die Bescheid wissen sollen, was ist es aber, was ist es auch nicht. Das ist die Funktion Wahrnehmungsthema aufgerüttelt wird in für der würdige Bereich sein,
okay,
für den Bereich. Außerdem, so wie wir es gemeint haben mit unserem Leitbild, dass die Schule ein Selbstverständnis hat, ja, Lernstörungen gibt es, genauso wie die gesunde Jause, ist dies ein Thema von uns und so gehen wir um. Was ein nicht jeder tut, wie er will, sondern wir einigen uns auf einen Umgang damit, basierend auf den gesetzlichen Rahmenbedingungen, die wir
haben. Besonders wichtig ist mir vielleicht auch gerade sozusagen bei Entwicklungs- und Lernstörungen, wenn dann vielleicht auch eine psychologische Diagnostik vorliegt, das ist ja auch sinnvoll, sich da Unterstützung zu holen, wenn auch außerschulische Förderung eingeleitet wird, wenn es da Möglichkeiten gibt, hoffentlich gute Möglichkeiten, um das an die Schülerinnen und Schüler zu unterstützen. Zentral ist trotzdem, Lesen, Schreiben und Rechnen lernt man in der Schule, und auch Kinder, die dann andere Lernwege haben, müssen in der Schule Unterstützung finden. Die Gefahr ist manchmal, wenn man sagt, naja, da gibt es ja außerschulische Betreuung, ich mache jetzt den Unterricht für die anderen in der Klasse. Das wäre natürlich genau nicht das, was wir unter inklusivem Unterricht verstehen, sondern die sind im Unterricht entsprechend zu unterstützen.
Okay, jetzt die allerletzte Frage. Ich bin da immer noch so ein Nachzügler. Kurze Frage. Bei uns an der Schule ist es jetzt seit dem Schuljahr so, dass wir fix eine Stunde in der Woche definiert haben, in der gelesen wird. Und wenn ich jetzt da in einer Klasse Legastheniker drin habe, können die davon jetzt auch profitieren, wenn man sagt, okay, ihr dürft jetzt einfach nur 45 Minuten in eurem Tempo für euch leise lesen? Oder sollte man die dann mit so einer Lesestunde irgendwie anders fördern?
Zwei Themen sind. Das eine ist die Lesetechnik aufbauen und das andere ist die Lesemotivation. Und das geht jetzt so, als würde das vermischt werden. Also möchte man beides machen. Ich glaube, das ist die Entscheidung. Was ist wichtig? Ist mir wichtig, die soziale Ebene des Lesens, dass wir lesen alle, wir machen das zum gleichen Zeitpunkt, um Informationen zu bekommen. Das mache ich dann, wenn die Lesetechnik bereits so weit entwickelt ist, dass das auch gelingen kann, auch für Kinder. Sprechen kann das gelingen. Wenn es mir aber darum geht, diese basale Lesetechnik, das Wortlesen und das Phrasen- und Satzlesen aufzubauen, könnte es eine Möglichkeit sein, wobei nur eine Stunde in der Woche bei weitem nicht ausreicht.
Das ist ja, das ist allen klar.
Also würde das mehr als das soziale Event des Lesens sehen und dann auf jeden Fall profitiert das Kind mit Leseschwäche, wenn ich den Text anpasse, das heißt vielleicht Texte größer gedruckte mit mehr Zeilenabstand anbiete, beispielsweise auch auf einem digitalen Gerät, sowas wo das Leiden möglich ist. Dann macht es natürlich einen Sinn und eine Sinn- und Gemeinschaftsbildend.
Das leise Lesen hat sozusagen den Vorteil, dass die anderen nicht hören, dass ein Kind vielleicht noch deutlich langsamer liest als die anderen. Es hat den Nachteil, dass man vielleicht in der einen Stunde dann nicht immer am Lesen dranbleibt, besonders wenn man es schwierig findet. Und da unterstütze ich genau das, was der Martin gesagt hat. wenn die Lesematerialien angepasst sind und sozusagen darauf geachtet wird, dass die Kinder auch über die entsprechende Technik verfügen. Ich habe immer das Beispiel, das analoge Beispiel des Golfspielens. Ich habe mal versucht, Golf zu lernen. Ich habe es schnell wieder beendet, weil ich den Ball getroffen habe. Es war überhaupt nicht lustig. Und beim Lesen, beim Lesen geht das natürlich nicht. Da müssen sie hingehen. Aber wir müssen schon darauf achten, dass sie zumindest die Technik verfügbar haben, damit sie mit den Büchern, die wir in den Andrücken auch was anfangen.
Okay.
Dann eine Anekdote zum Schluss. Gestern war ein Elternabend, erste Klasse. Die Lehrerin hat zu Beginn, bevor es noch losgegangen ist, gesagt, weißt du, Martin, jetzt ist es so, dass manche Kinder draufgekommen sind, das Lesen ist ganz schön anstrengend und es bleibt anstrengend. Jetzt kommt das erste Tief, das habe ich auch so erwartet. Das ist, glaube ich, dementsprechend.
Ja, so. Also an der Stelle erstmal nochmal vielen, vielen Dank für die Zeit, die ihr euch heute für uns genommen habt. Wir werden natürlich versuchen, die Erkenntnisse jetzt mal wirklich schnellstmöglichst im Unterricht umzusetzen. Herzlichen Dank, dass ihr heute bei uns wart.
Vielen Dank.
Dankeschön. Okay, ja, alles Gute euch.
Christian, das ist jetzt wieder so eine Folge, wo ich mal beim Aufnehmen schon denke, super spannendes Thema.
Ja, genau.
Und vielleicht auch ein Thema, dem es wieder gilt, viel mehr Aufmerksamkeit zu schenken.
Ja, auf jeden Fall. Und ich für mich persönlich nehme jetzt einfach nochmal mit, einfach zwei Punkte, nämlich Geduld haben und Verständnis zeigen und natürlich dann auch individuellen Unterricht machen. Fördern.
Genau, natürlich die Kinder bestmöglich fördern.
Genau. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Fördern. War schön mit euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.